HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Mikrofon ist Klaus Walter. Mein Gast heute ist Dr. Meron Mendel. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Mendel, Sie sind seit dem Jahr 2010 Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Was ist die Bildungsstätte Anne Frank und was tut die Bildungsstätte Anne Frank?
Die Bildungsstätte Anne Frank ist ein Zentrum für politische Bildung und Beratung in Hessen. Das heißt, wir haben bei uns im Haus zwei Beratungsstellen landesweit für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt und für Menschen, die diskriminiert werden. Und zusätzlich unsere Hauptarbeit ist die Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen im Bereich der politischen Bildung. Das heißt, wir bieten Seminare, Workshops an gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Rechtsextremismus und neulich auch gegen Rechtspopulismus. Wir haben eine permanente Ausstellung hier in Frankfurt und eine Wanderausstellung, die hauptsächlich in Hessen unterwegs ist, aber auch über Hessen hinausläuft.
Bevor wir weiterreden über Ihre Arbeit in der Bildungsstätte Anne Frank, würde ich gerne ein bisschen was über Ihr Leben vorher erfahren. Das ist nämlich ziemlich spektakulär verlaufen, könnte man sagen. Meron Mendel, Sie sind in Israel geboren, 1976. Wo genau?
Ich bin in einem Kibbutz geboren, ein Kibbutz in der Wüste, in der südlichen Teil von Israel.
In der Wüste? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine Stadt in der Wüste oder eine kleine Siedlung oder wie ist das?
Man kann sich es wie ein kleines Dorf vorstellen, der in sich sehr grün ist, aber alles, was umherum ist, ist ziemlich braun und trocken.
Also eine Oase?
Könnte man sagen, also keine natürliche Oase, sondern eine Oase, die durch künstliche Bewässerung ermöglicht wurde.
Und ist der Kibbutz die Stadt dann oder gibt es dann mehrere Kibbuzim?
Kibbutz selbst ist alleine da und es gibt ungefähr 40 Kilometer von dem Kibbutz entfernt die erste Stadt, die Stadt Be'er Sheva. Und sonst gibt es in der Nähe auch einige weitere Kibbuzim.
Im Kibbutz aufwachsen, ich habe gar keine Vorstellung, wie war das?
Vielleicht muss man erstmal sagen, dass damals in den 70er, 80er Jahren in Kibbutz aufzuwachsen, ist es nicht zu vergleichen mit heutzutage Jugendlichen, die in Kibbutz aufwachsen. Der Kibbutz selbst hat sich über den Jahren sehr verändert.
Von wo nach wo?
Von einem klassischen Sozialismus zu heutzutage ist viel mehr an der Marktwirtschaft orientiert.
Das heißt, wenn Sie sagen klassischer Sozialismus, ich habe eine Definition gesehen, die lautet Sammlung, Versammlung, Kommune. Kollektivsiedlung ist auch immer wieder ein Wort. Beschreiben Sie doch mal bitte.
Also kann man sich vorstellen, das ist ein freiwilliger Sozialismus. Das heißt, eine Gruppe von Menschen, die sich versammelt haben und selbst beschlossen haben, in einem Dorf zu leben, wo alles geteilt wird. Das heißt, sowohl die Produktionsmittel gehören allen als auch der Konsum. Das heißt, der Grundprinzip ist, jeder trägt das alles, was er oder sie kann, bei zu einem Kollektiv und jeder nimmt, was er oder sie braucht.
Wie groß sind diese Kollektive? Wie groß war Ihres?
Also mein Kibbutz war so mittelgroße, also ungefähr 20, 25 Familien waren da. Es gibt Kibbutzim noch, die kleiner sind und es gibt auch größere Kibbutzim mit 1000 Mitgliedern.
Oh, aha. Welchen Namen hatte der?
Mashabesade.
Das heißt?
Frei übersetzt würde sagen, dass man die Kraft aus dem Feld, aus der Arbeit zieht.
Und die sind alle landwirtschaftlich organisiert?
Traditionell schon. Also in den 50er, 60er Jahren waren die Kibbutzim ausschließlich durch Landwirtschaft organisiert. Schon zu meiner Jugendzeit hat sich das gemischt. Das gibt es in meinem Kibbutz auch eine Fabrik. Und in den letzten 20 Jahren ist auch Tourismus dazugekommen, also ein kleines Hotel.
Ah ja, okay. Und wenn Sie sagen, sozialistisch organisiert, aber innerhalb eines nicht sozialistischen Staates, wie ist das Verhältnis von dem Kibbutz zum Staat?
Das ist, kann man sich wie eine Kommune vorstellen. Also das heißt, was nach innen gerichtet ist, ist sozialistisch, aber natürlich nach außen agiert man im Kapitalismus. Das heißt, die Produkte, die im Kibbutz produziert werden, werden auf der freien Marktwirtschaft verkauft. Und deswegen muss der Kibbutz auch konkurrenzfähig sein gegenüber anderen Fabriken oder Landwirtschaften, die nicht sozialistisch organisiert sind.
Ist es ein bisschen vergleichbar mit dem, was es in Deutschland so gab in den 70er, 80er Jahren, die sogenannte Alternativbewegung, also so Landkommunen und sowas?
Man könnte auf jeden Fall Parallelen finden. Die Entstehungsgeschichte ist ganz anderes.
Wie ist die Entstehungsgeschichte?
Also die Kibbuzim wurden schon in der Anfang der 20. Jahrhundert gegründet. Zum einen, weil die Pioniere damals, die jüdischen Siedler, die zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert nach Palästina gekommen sind, kamen aus der sozialistischen Bewegung und haben diese Ideologie mitgebracht. Zum anderen, weil das Überleben in dieser Zeit in Palästina als Einzelperson sehr, sehr schwer war. Also es hat auch einen Sinn gegeben, dass die Leute sich in Gruppen zusammengeschlossen haben und gemeinsam diese sehr schweren Lebensbedingungen bewältigt haben. Dann haben die Kibbuzim bei der Staatsgründung Israel eine sehr große Rolle gespielt. Die damalige Ministerpräsident, die Minister, die Parlamentabgeordnete kamen zum großen Teil aus den Kibbuzim. Mhm. Und die galten sozusagen als die Speerspitze des Zionismus. Traditionell sind viele auch in der Militär, israelische Militär, aus den Kibbuzim gekommen. Über den Jahren aber haben die Kibbuzim ihre Bedeutung in der israelischen Gesellschaft langsam aber sicher verloren. Heutzutage sind knapp 2% der Gesamtbevölkerung Israels aus Kibbuzim.
Wie war das zu Ihrer Zeit? Also wie gesagt, Sie sind 76 geboren, in den 80ern quasi aufgewachsen. Wie war da der Prozentsatz etwa?
Ich würde sagen, ungefähr bei 4 oder 5%. Ja. Also die Kibbuzim waren nie die Mehrheit der Gesellschaft, aber in die 50er, 60er Jahre hatten sie eine sehr große Vorbildfunktion. Zu meiner Jugendzeit, dann hat man schon gespürt, dass diese Bewegung in einen Rückzug ist. Also der 1977 ist die konservative Likud-Partei, die sozialistische Arbeitspartei, in der Regierung abgelöst. Der Ministerpräsident damals, Menachem Begin, hat sehr stark gegen die Kibbuzim propagiert als die Elite. Dieses Ressentiment in der Bevölkerung gegen die Elite hat man auch zu meiner Jugendzeit gespürt.
Ah ja, okay. Welche Bedeutung hat die Religion im Kibbuz gespielt und damit auch in Ihrer Jugend?
Ich würde hier vielleicht zwischen Religion und jüdische Kultur unterscheiden. Ja. Die Kibbuzim haben sich als säkuläre Bewegung verstanden. Es heißt, es war keine Synagoge im Kibbuz zum Beispiel. Oder das Essen in der Speisesaal war nicht koscher. Aber jüdische Kultur hat sehr große Rolle gespielt. Das heißt, alle Feiertage wurden groß im Kollektiv gefeiert.
Also, Entschuldigung, dass ich unterbreche, verstehe ich das richtig? Die Feiertage werden gefeiert auch von denen, die sich nicht als religiös begreifen.
Genau, also wir würden sagen, wir haben uns alle als nicht religiös verstanden. Zugleich hat für uns alle die jüdische Kultur eine sehr große Rolle gespielt in den Feiertagen. Jeder Freitagabend wurde der Schabbat gefeiert. Die Kibbuzim hatten auch neue Inhalte in die jüdischen Feiertage gebracht, also die Verbindung zum Landwirtschaft, zum Land Israel. Das sind Teile, die sozusagen in die jüdische Kultur durch die Kibbuzim da wieder reingeflossen.
Wie sind die Geschlechterverhältnisse im Kibbuz? Jungen und Mädchen, werden die gemeinsam erzogen oder wachsen die gemeinsam auf oder getrennt?
Sie wachsen gemeinsam auf, von null auf. Das heißt, ich bin mit meiner Alltagsgruppe von null auf aufgewachsen in sogenannte Kinderhäuser. Mhm. Das heißt, wir haben immer die Zeit zwischen 16 und 19.30 Uhr, wo jeder mit seiner Familie war. Und sonst waren wir eine Gruppe, eine Alltagsgruppe. Da waren sowohl Mädchen als auch Jungs zusammen. Und wir sind praktisch wie Geschwister aufgewachsen.
Mhm. Klingt gut. Hatten Sie eine glückliche Kindheit, würden Sie sagen?
Ja, im Grunde und Ganzen ist ja, es hat eine glückliche Kindheit, wobei ich würde meine Kinder das nicht wünschen oder habe es nicht gewünscht, dass sie auch in so einer Kollektiverziehung aufwachsen.
Haben Sie Kinder?
Ja, ich habe 2 Kinder, 5 und 8 Jahre alt.
Warum würden Sie es ihnen nicht wünschen?
Also einmal als Vater ist es mir sehr, sehr wichtig, sehr enge und intensive Beziehung mit meinen Kindern zu haben. Und das ist halt mit 3 Stunden am Tag nicht möglich. Gerade wenn das Kind Mitte der Nacht aufweckt und will gekuschelt werden und will zu den Eltern ins Bett. Das hat mir als Kind gefällt und ich wollte das auch mit meinen Kindern machen. Da konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie nicht mit mir in meiner Wohnung aufwachsen.
Mhm. Wie würden Sie sagen, hat das Leben, das Aufwachsen im Kibbutz Sie geprägt fürs Erwachsenenleben? Was haben Sie mitgenommen als besondere Prägung?
Ja, ich bin erstmal sehr dankbar, in so eine besondere Verhältnisse aufgewachsen zu können. Also es ist ein gesellschaftliches Experiment, das mich bis heute sehr prägt. Ich merke zum Beispiel, ich bin sehr unmaterialistisch. Ich habe faktisch keine emotionellen Bezüge zu Gegenständen oder ich suche kein Vermögen oder was zu kaufen. Das war mir immer nebensächlich und auch heute, wenn ich mal den Schwerpunkt meines Lebens setze, Gegenstände spielen so gut wie keine Rolle.
Der Kollektivgedanke, haben Sie den mitgetragen ins Erwachsensein?
In dieser Form nein. Ich lebe heutzutage nicht in Kommune und ich bin eigentlich sehr glücklich in der langweiligen traditionellen Familienkonstellation. Das passt mir besser und ich bin glücklich damit. Ich sehe nur einen anderen Aspekt, das in Kibbutz sehr große Rolle gespielt hat, ist der Stellungswert der Arbeit. Also von null auf sind wir aufgewachsen, dass Arbeit ein ganz wesentlicher Teil des Lebens ist. Schon im Kindergarten, dann in der Schule haben wir immer einen Tag der Woche auf dem Feld gearbeitet. Und heutzutage bin ich zwar nicht in der Landwirtschaft, aber ich merke, dass es mir sehr wichtig ist, eine Arbeit zu leisten, die Bedeutung hat. Und es ist auch mir wichtig, dann produktiv in einer Gesellschaft zu sein.
Die Arbeit, die Sie leisten, ist die Arbeit in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Meron Mendel zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Kibbutz, wie lange waren Sie da? Wie lange haben Sie im Kibbutz gelebt und was kam danach?
Ich habe genau 18 Jahre im Kibbutz gelebt.
Ist das Pflicht sozusagen? Also ist das die Regel, dass man bis 18 da lebt?
Also das gibt es in Israel einen Schnitt bei allen mit 18, das heißt im Militärdienst. Ich habe das noch ein bisschen erweitert. Ich habe ein Jahr Zivildienst geleistet und dann
zusätzlich zum Wehrdienst.
Und dann zusätzlich noch 3 Jahre Wehrdienst. Es heißt, jeder ist gewissermaßen gezwungen, im Alter von 18 zum Militär zu gehen oder Zivildienst. Und danach hat man die Wahl, entweder zur Kibbutz zurückzukehren und als Kibbutzmitglied werden oder den Kibbutz verlassen. Mhm. Ich habe für die zweite entschieden.
Mhm. Der Wehrdienst, welche Bedeutung hat der in Israel? Israel ist natürlich ein Land, das andere Bedingungen hat, das eigentlich permanent bedroht ist von außen. Führt das zu einer anderen Art von Identifikation, auch mit dem als unangenehm empfundenen Wehrdienst?
Also ich habe damals eine ganz andere Perspektive als heute. Also von damaliger Perspektive, ich war sehr begeistert, in die Armee zu gehen. Also wir wurden auch so erzogen, dass die Wehrdienst einen ganz großen Stellenwert hat, dass man für sein Volk und die Verteidigung des Landes kämpfen soll und nicht nur so als irgendjemand, sondern am liebsten direkt an der Front. Ich bin dementsprechend auch damals zu einer Fronteinheit gegangen.
Wo?
Das in der Infanterie. Da war ich 3 Jahre und wurde damals noch in Südlibanon eingesetzt. Und
waren Sie auch direkt in Kriegshandlungen dann verwickelt?
Ja, in einigen Gelegenheiten war es auch Kriegshandlungen. Also glücklicherweise ist mir persönlich nichts passiert, aber
Ihnen das gehört dazu. Hätte was passieren können. Und hat Sie die Angst dann nicht übermannt sozusagen?
Ja, es ist kein Zufall, dass man das mit 18 macht und nicht mit 42. Da habe ich anders getickt. Das war zum Teil spannend, aufregend, aber auch ernüchternd. Es war gerade die Zeit, dass ich in den besetzten Gebieten verbracht habe, hat meine Gedanken sehr verändert.
Inwiefern?
Ich war über 10 Monate insgesamt, aber nicht in einem Stück, in Hebron. Als ich später das Buch von Joseph Conrad, Der Herz der Finsternis, gelesen habe, konnte ich das stückweise an meine, in sehr assoziative Art und Weise, an meine Erinnerung aus Hebron erinnern. Eine Situation, wo wir praktisch als Soldaten eine Aufgabe hatten, eine sehr kleine Minderheit von Siedlern zu beschützen, die in der Mitte einer arabischen Stadt leben. Das hat mich sehr frustriert. Ich habe als junger Soldat versucht, das zu verstehen. Warum ist es so? Warum müssen sie da ausgerechnet Mitte dieser Stadt leben? Und ich konnte es nicht nachvollziehen. Dieser Alltag der Besatzung, das wurde mir erst in Hebron klar und auch hat mein politisches Weltbild sehr geprägt.
Mhm. Bis heute?
Bis heute.
Mhm. Bevor wir weiterreden, wie es weiterging nach dem Wehrdienst mit Meron Mendel, eine Musik, die Sie mitgebracht haben. Mendel, was hören wir?
Ich habe da ein Stück aus einem besonders Musikprojekt von einem israelischen Musiker deutscher Abstammung, Idan Reichel, gebracht. Nicht viele wissen, dass in Israel eine Community von schwarzen Juden leben aus Äthiopien. Und Idan Reichel hat mit äthiopischen Juden ein sehr spannendes Musikprojekt gemacht, wo sie ihre Musik aus Äthiopien, aus der amharischen Sprache zusammengespielt haben. Und das ist das Ergebnis.
כעפר לרגלייך יחיה, מי אוהבך עוד מכל אוהבייך, מי מכל רוח רעה יצילך, מי מעמקים.
Die Idan Reichel Project im Doppelkopf auf HR2, mitgebracht von Meron Mendel, heute mein Gast im Doppelkopf HR2 Kultur. Meron Mendel ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Wir haben eben gehört, Herr Mendel, Ihren Werdegang vom Kibbutz zum Wehrdienst. Was kam dann? Dann kam München. Ausgerechnet München. Sie sind nach München gegangen zum Studium 2001. Warum München, die sogenannte Hauptstadt der Bewegung, der Nazi-Bewegung? Warum Deutschland, Land der Täter?
Vielleicht vorher einzubauen, ich habe mein Bachelorstudium noch in Haifa gemacht, nach dem Militärdienst. Gerade im Studium, das Thema deutsche Geschichte wurde zum Schwerpunkt in meinem Studium. Also das heißt, ich habe das vorher nicht so geplant, aber
Wie kam es dazu? Sie müssen sich ja entschieden haben irgendwann dafür.
Von einem Kurs zu dem anderen habe ich plötzlich gemerkt, dass ich in der Syllabus oder in der damals schon der ersten Internetseiten gerade diese Seminare und Vorlesungen gesucht habe, wo etwas mit deutscher Geschichte behandelt wurde. Also ich habe es insgesamt Geschichte studiert. Das hat wohl einen Nerv getroffen. Dann hat sicherlich sehr viele Gespräche, die ich damals mit meiner Oma geführt habe, die aus ihrer persönlichen Geschichte erzählt hat, das hat auch mein Interesse geweckt. Das ist immer so eine ambivalente Geschichte, Interesse, die auch mit eigener Familienbiografie verbunden ist.
Wie war das in Ihrer Familie? Wie viele Opfer gab es in Ihrer Familie? Gab es Opfer?
Also wir sind in einer sehr kleinen Familie aufgewachsen, weil praktisch abgesehen von meinen Großeltern, von der Großfamilie ist niemand übrig geblieben.
Also alle ermordet?
Alle ermordet. Vor allem meine Oma hat 8 Geschwister, die war die Älteste und sie ist die Einzige, die überlebt hat. Wir hatten eine sehr enge Beziehung und es war immer praktisch, dass jeden Freitagabend haben wir 1-2 Stunden am Telefon geredet. Und das wurde nicht auf einem Stück erzählt, aber es kam immer wieder als Thema. Und da ist auch so ein natürliches Interesse gewachsen, würde ich sagen.
Aber dann nach Deutschland zu gehen, also 2001, da waren ja nun noch viele Täter am Leben. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Einerseits könnte ich mir vorstellen, dass man Angstgefühle hat, aber auch Hassgefühle oder Rachegefühle. Also wenn man sich vorstellt, ich stehe jemandem gegenüber, der könnte der Mörder eines Mitglieds meiner Familie sein. Wie war das?
Also zum einen, ich bin mir gar nicht sicher, dass ich so das bewusst gemacht habe nach München. Das war auch, muss man auch ehrlich sagen, das hat natürlich große Anziehungskraft aus Israel, mal in einem europäischen Staat zu leben. Das war auch sicherlich ein großer Teil der Entscheidung, nach München zu kommen. Und zum anderen, ich kann wirklich nicht sagen, das war so überhaupt in Richtung Rache oder Vergeltung. Und das hat auch wieder mit der Person meiner Oma zu tun. Sie hat auch unglaublich viele Tiefe, wie sie ihre eigene Geschichte und insgesamt die Weltgeschichte betrachtet hat. Das war
Also sie war frei von Rachegedanken?
Sie war komplett frei. Das hat bei ihr, es war nie bei ihr ein Thema. Sie war eine sehr neugierige Person. Die wollte immer verstehen. Das war ihr Thema, das zu verstehen, wie es dazu kam. Und auch sehr pragmatische Person. Da hat sie ihr Leben in Israel neu aufgebaut. Als Jugendliche dann geflohen aus Europa, aus dem Krieg. In eine sehr riskante Flucht dann irgendwie doch geschafft, nach Palästina zu kommen. Aus ihrer Sicht, das war eine Erfolgsgeschichte. Mhm. Sie hat es geschafft. Sie hat geschafft, auch Kinder in Israel großzuziehen und eine Familie zu gründen. Und das war ihr Narrativ. Also in diesem Narrativ war kein Platz für Rache.
Herr Mendel, Sie sind jetzt 42 Jahre alt, seit 8 Jahren Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Ist es indiskret zu fragen, sind Sie ein religiöser Mensch?
Ich bin ein gläubiger Mensch, würde ich das eher so sagen. Religiöser Mensch, gerade sozusagen, wenn es Judentum geht, geht es sehr stark um die Einhaltung der Verbote und Gebote. Da komme ich leider zu kurz. Das heißt, ich halte nicht an die strengen religiösen Verbote und Gebote. Trotzdem bin ich da in der jüdischen Kultur zu Hause, verbindet mich sehr viel mit den Feiertagen, gerade in meiner Familie das zu leben und das an die Kinder weiter zu vermitteln, spielt für mich eine sehr große Rolle.
Sie haben als Direktor der Bildungsstätte Anne Frank auch eine gesellschaftliche Position in der deutschen Gesellschaft, aber auch in der Frankfurter Stadtgesellschaft. In den letzten Jahren wird ja auch im Zuge der politischen Veränderungen viel über Identität diskutiert, auch über Integration, ein schwieriges Wort, ein problematisches Wort. Wie ist Ihre eigene Position? Sie sind aus Israel nach Deutschland gekommen, haben jetzt diese Position. Wie würden Sie sich selbst beschreiben in dieser Gesellschaft? Fühlen Sie sich anerkannt, gewürdigt, gesehen oder am Ende sogar integriert?
Für mich würde ich erstmal sagen, dass ich mich überhaupt hier in der Gesellschaft einbringen möchte. Das ist für mich ein Zeichen, dass diese Gesellschaft mir wichtig ist. Also ich habe bewusst diese Position eingenommen. Ich bin kein Gast hier, sondern ich bin gleichwertiger Bürger von Deutschland und will auch meine Stimme erheben, wenn mir was nicht gefällt. Und ich will die Gesellschaft auch besser machen. Nicht aus der Position der Besserwisser, sondern aus der Position der jemand, der auch teilhaben möchte. Da lasse ich mir nicht an diese Ecke gedrängt zu werden, du bist der Migrant. Du musst erstmal dann akzeptieren, wie es hier läuft und musst nicht so benehmen, wie es halt hier ist. Sondern ich sage, wenn ich Bürger, und inzwischen habe ich eine Staatsangehörigkeit, deutsche Staatsangehörigkeit, dann beanspruche ich mir auch das Recht darauf, meine Meinung zu sagen.
Ist es oft passiert, was Sie beschrieben haben, dass Ihnen gesagt wird, pass dich erst mal an und sei erst mal still und dann reden wir weiter?
Es wird oft dieser Gegensatz gezogen, die Juden und die Deutschen. Also es wäre sozusagen mir, obwohl ich inzwischen, wie gesagt, die deutsche Staatsangehörigkeit habe, wird im Subtext vermittelt, du bist eigentlich fremd hier. Das kann man auch natürlich an meinem Akzent festmachen oder dass ich nicht mein ganzes Leben hier gelebt habe. Aber ich bin seit fast 18 Jahren hier in diesem Land und das ist fast die Hälfte meiner Lebenszeit und fühle ich mich hier verwurzelt inzwischen, fühle ich mich zu Hause, besonders in Frankfurt. Und deswegen lasse ich das nicht gesagt, dass jemand mir das sagt, du gehörst nicht hier.
Sie sind Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Warum ist die Erinnerung noch so wichtig? Oder anders gesagt mit einem Satz von Otto Frank, der Vater von Anne Frank. Wer eine Zukunft aufbauen will, muss die Vergangenheit kennen. Gilt das für Sie noch oder ist das vielleicht auch ein Motto Ihrer Arbeit?
Ich denke, dieser Satz stimmt nicht nur in Bezug auf die Geschichte der Shoah, sondern insgesamt. Also wenn wir auch andere Meilensteine der Weltgeschichte, der deutschen Geschichte ignorieren, dann haben wir keine Zukunft. Insofern hat Gauland vielleicht recht, dass nur 12 Jahre sind, aber diese 12 Jahre haben eine nachhaltige Bedeutung für die Weltgeschichte, für Deutschland, nicht aus der Schuldperspektive. Damit konfrontiere ich auch immer wieder, wenn Leute sagen, wir haben aber keine Schuld. Das stimmt, es gibt Schuld ist keine etwas, das übertragen wird. Aber ein Geschichtsbewusstsein und kennen, was passierte und welche Einflüsse hat die Geschichte über die Gegenwart, das sollte sich jeder gut überlegen.
Sie spielen an auf Alexander Gauland, der AfD-Politiker, der gesagt hat, der Nationalsozialismus war ein Vogelschiss in der Geschichte. Wie funktioniert die Bildungsstätte Anne Frank? Wie sieht dann die tägliche Arbeit aus, Herr Mendel?
Vielleicht vorher zu sagen, dass die Bildungsstätte Anne Frank ist eine sehr dynamische Einrichtung. Wir sind in 8 Jahren sehr gewachsen. Von einem sehr kleinen Team von 3-4 Leuten sind wir heute knapp 40 Mitarbeitern. Das heißt, wir sind viel präsenter und inzwischen gehört zu meiner Arbeit auch sehr viel Teamwork.
Es gibt seit Herbst in der Anne Frank Bildungsstätte ein sogenanntes Lernlabor. Anne Frank, morgen mehr. Was ist das?
Wir haben in dem Bereich der politischen Bildung immer die Erfahrung gemacht, dass es oft so sehr stark von der Gedenkstättepädagogik beeinflusst. Also wir hatten in der Vergangenheit eine Ausstellung, die sehr schwarz war und den Besucher war sehr bedrückend. Und wir haben das auch evaluiert und haben uns gefragt, ist es eigentlich, was wir erzielen wollen, wenn wir mit Jugendlichen arbeiten? Wollen wir der Trauer erzielen? Aber mit dieser Trauer ist auch ein ganz starkes Gefühl der Ohnmacht. Und als wir zusammensaßen und dachten, wie können wir was Neues machen in unsere Räumlichkeiten, sind wir eigentlich davon abgekommen. Wir wollten ein Lernumfeld, ein Spielfeld kreieren, das Jugendliche dafür ermutigt, die Welt zu verändern. Wenn etwas mir nicht gefällt, ich kann auch das besser machen. Das ist die Botschaft und wir haben das auf den Punkt gebracht mit dem Satz, deine Meinung zählt. Um dieses Gefühl zu vermitteln, haben wir so ein Spielfeld aufgebaut, wo sowohl historische Themen, die Geschichte von Anne Frank im Versteck, bis hin zum Thema Zivilcourage heute, wie agiere ich, wenn ich was sehe, was mir nicht gefällt, zur Frage, wie funktionieren Vorurteile gegen unterschiedliche Minderheiten, gegen Muslime, gegen Sinti und Roma, gegen Schwule und Lesben und gegen Juden. Das sind alle Teile des Lernlabors. Wir haben schon fast ein halbes Jahr Erfahrung damit und kann mit Freude sagen, dass das kommt sehr, sehr gut an.
Also bei mir auch, kann ich bestätigen. Ich war auch schon da, obwohl ich kein Jugendlicher bin. Aber das ist sehr anschaulich und es ist interaktiv und es ist tatsächlich wie so eine Art Parcours, den man dadurch läuft. Und es ist nicht das, was Sie ja gesagt haben. Es hat nicht so eine düstere Anmutung und so eine schwarze Anmutung. Wie kommen die Jugendlichen zu Ihnen? Werden die von Schulen dort quasi hingeschickt? Kommen die aus eigenem Antrieb oder wie funktioniert das?
Sowohl als auch. Wir haben am Vormittag immer eine ganz rege Verkehr von Schulklassen, die im Rahmen einer Klassenfahrt oder Themenwoche dann einen Vormittag bei uns verbringen. Entweder sind sie in unserem Lernlabor oder machen einen Workshop. Über diese Regelpublikum hinaus haben wir sehr viele Projekte mit Jugendlichen, die auf freiwilliger Basis funktionieren. Also wir bilden jedes Jahr Peer Group Educators, also Jugendliche, die engagiert sind, um anderen Jugendlichen was beizubringen. Die sind die Trainerinnen und Trainer im Lernlabor, aber auch in viele andere Aktivitäten. Und das hat auch gezeigt, dass sie bleiben uns treu und danach gehen sie zur Uni und machen auch noch was mit uns.
Ich habe gelesen, ein Ziel der Bildungsstätte Anne Frank ist, Jugendliche fit zu machen, damit sie Antisemitismus, Rassismus und Formen gruppenbezogener Menschlichkeit erkennen. Wie ist es mit Rassismus und Antisemitismus-Erfahrungen, die Sie selbst gemacht haben? Ich habe gelesen, Sie haben meinen ganzen Schrank voll Hassbriefe.
Ja, bildlich gesehen. Also inzwischen lassen sich die elektronischen Sachen gut auf der Festplatte speichern. Ich bekomme relativ viel ab. Das ist auch zum Teil selbst geschuldet. Ich kann in der Deckung bleiben und mich gar nicht äußern.
Und sind es Hassbriefe, die Sie erreichen, weil die Leute wissen, das ist ein Jude, ich mag keine Juden? Oder sind es Hassbriefe, die Sie erreichen, weil Sie Ihren Mund aufmachen gegen Antisemitismus und gegen Rassismus?
Ich denke, ich bin eine wunderbare Projektionsfläche. Gerade weil ich zum einen jemand, der seine Meinung sagt und ich bin noch Jude und Israeli. Das bietet sich sehr viel an, also es ist eine super Möglichkeit für Leute, die ihr Hass loswerden wollen. Und das schreiben sie auch. Du bist Israeli, halt deinen Mund auf. Was hast du hier zu suchen? Also das gerade stückweise, ich provoziere sie dadurch, dass ich meine Meinung sage. Und sie finden es unmöglich, dass jemand, der Jude ist oder jemand, der in Israel aufgewachsen ist, überhaupt die Mut hat, was zu sagen. Mhm. Also diese Kombi ist sozusagen unschlagbar für solche Leute.
Hat sich das verschärft in der Zeit, seitdem Sie in Deutschland sind? Das sind ja jetzt knapp 20 Jahre, das Klima.
Ja, also zum einen muss man schon sagen, bin ich 20 Jahre sichtbar. Also das ist, hat sich in den letzten acht Jahre vor allem so herauskristallisiert. Aber auch in diese 8 Jahre, ich merke gerade diese unglaubliche starke Präsenz von Rechtsextremen auf dem Netz. Das ist für mich ein neues Phänomen. Ich bin immer erstaunt, dass auch so auf normale Seite, ich gab es einmal im ZDF ein kurzes Interview und von mehr als 500 Kommentaren, da waren einzelne Kommentare, die keine Hasskommentare waren. Also die ZDF-Seite wurde praktisch von Rechtsextremen dermaßen dominiert, dass ich mich gefragt habe, das sind die ZDF-Zuschauerinnen und Zuschauer oder dass sie einfach sich das Recht nehmen, mindestens den virtuellen Raum in dieser Form zu erobern.
Vielleicht ein paar Zahlen. Es gab im Dezember 2018 eine Umfrage der Europäischen Grundrechteagentur. Danach haben 89% der Juden in Europa den Eindruck, dass Antisemitismus seit 2013 zugenommen hat. Viele berichten von Belästigungen oder Übergriffen. 85% der Befragten sehen Antisemitismus derzeit als größtes Problem in ihren Ländern an. 38% tragen sich mit dem Gedanken, auszuwandern. Das sind erschreckende Zahlen. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
Für mich ist Antisemitismus nicht das große Problem Deutschlands. Antisemitismus ist nur ein Lackmustest für die deutsche Gesellschaft. Weil der Jude hat sozusagen den Vorteil, zum Beispiel im Vergleich zu anderen Minderheiten wie Schwarze, dass wir uns ziemlich einfach verstecken können und dann sozusagen das an uns vorbeilassen. Also von daher sind wir in einer gewissen privilegierten Situation.
Wenn sie keine Kippa tragen.
Wenn man darauf verzichtet und viele tragen so ein Kapi oder andere Kopfbedeckung, um das zu verstecken. Ich will das nicht gerade dafür plädieren, aber ich sage, das ist im Vergleich zu jemandem, der zum Beispiel eine schwarze Hautfarbe hat, ist es eine Privilegien, weil man halt die Wahl hat. Das Hauptproblem ist nicht Antisemitismus, das Hauptproblem ist gerade diese Krise der Demokratie, Misstrauen gegenüber so gewissen Eliten oder wie das ganze System funktioniert. Und da hat sich in der Geschichte immer wieder gezeigt, dass gerade in solchen Zeiten Antisemitismus virulenter wird. Weil Antisemitismus, das ist eine Code, um die Welt zu verstehen. Also die Funktion des Antisemitismus besteht darin, dass ich, wenn ich das antisemitische Weltbild aneigne, kann ich alles verstehen. Ich kann es verstehen, warum Merkel jetzt die Geflüchteten ins Land holt. Ich kann es verstehen, warum die...
Erklären Sie mir das. Was hat das mit Merkels Entscheidung, Flüchtlinge ins Land zu holen? Also wo ist da ein antisemitisches Muster?
Das funktioniert so, dass also der Augstein, Jakob Augstein hat das wunderbar formuliert.
Publizist im Spiegel unter anderem.
Genau, der sagt, wenn Jerusalem anruft, beugt sich Berlin. Also diese Vorstellung, jede Regierung auf der Welt macht nur, was die Juden oder Israel dann anordnet oder verordnet, ist eine sehr mächtige Vorstellung. Und von daher wird jeder politische Ereignis auf der Welt so interpretiert, als ob die Juden oder die Rothschilds oder die Wall Street oder je nachdem, wie es das wird angesetzt, dann wird es immer so erklärt, Juden stecken dahinter.
Das ist das Muster der jüdischen Weltverschwörung quasi.
Genau.
Herr Mendel, ich würde gern mit Ihnen darüber genau weiterreden, aber wir wollen jetzt noch eine Musik hören, die Sie mitgebracht haben und steigen gleich wieder da ein. Was hören wir jetzt?
Wir hören eine israelische Musikerin, Noah, jemenitische Abstammung. Sie hat ein Cover gemacht zu der Musik aus dem Film von Roberto Benigni, Das Leben ist schön.
Beautiful that way. We'll think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Beautiful That Way, Noah im Doppelkopf auf HR2, ausgewählt von meinem heutigen Gast, Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Herr Mendel, wir waren eben stehen geblieben bei der sogenannten jüdischen Weltverschwörung, ein Begriff, der in antisemitischen Denkmustern immer wieder eine große Rolle spielt. Überhaupt Sprache in Ihrer pädagogischen Arbeit, haben Sie ja viel mit Sprache auch zu tun, mit Sprachregelungen. Sprache spiegelt einerseits unsere Realität, aber Sprache gestaltet ja auch Realität. Wir sagen zum Beispiel nicht mehr Fräulein, wenn eine Frau nicht verheiratet ist. Und ich würde Sie gern mit ein paar Begriffen konfrontieren und Sie sagen, was Ihnen dazu einfällt, okay?
Okay, ich bin gespannt.
Es geht los mit einem Begriffspaar. Sie haben vorhin gesagt, die Shoah. Andere sagen Holocaust. Was ist der Unterschied?
Holocaust ist eigentlich ein amerikanischer Begriff. Es war einmal versucht von Guido Knopf, das Holocaust mit K zu schreiben in seiner Serie.
Also das Guido Knopf, der Historiker, der Geschichtenerklärer des ZDF.
Genau, richtig. Das hat nicht funktioniert, also es bleibt ein amerikanischer Begriff. Die Shoah ist auf Hebräisch. Ein biblischer Begriff. Ich bin mit dem Begriff der Shoah aufgewachsen und das merke ich, dass es bei mir sofort mehr Assoziationen hervorruft als der amerikanische Begriff.
Nächster Begriff, Israel-Kritik.
Ja, ich finde es ein sehr perfider Begriff, an sich unverdächtig, also warum nicht? Aber dann, wenn man im Duden nachsteckt, dann findet nur Israel-Kritik. Ich habe keine Nordkorea-Kritik oder Türkei-Kritik oder Russland-Kritik gefunden. Und dann wird man plötzlich misstrauisch. Also warum muss nur vor einem Land in der ganzen Welt so ein Begriff erfunden werden? Also warum kann ich über Kritik an der Politik Putins reden, aber wenn es Kritik an Netanyahu, wird das sofort als Israel-Kritik tituliert. Und deswegen denke ich, der Begriff hat doch eine ganz andere Bedeutung. Und mit Israel-Kritik ist nicht die Kritik an bestimmte politische Handlung einer bestimmten Regierung in Israel gemeint, sondern vielmehr eine grundsätzliche Kritik, dass die Juden überhaupt ein Stück Land, eigene Stadt haben.
Und also es geht gegen das Existenzrecht letztlich von Israel.
Genau so.
Im Übrigen ist mir aufgefallen in der Vorbereitung auf die Sendung, dass es das Wort Israel-Kritik auch tatsächlich nur in der deutschen Sprache gibt. Also es gibt es nicht im Englischen oder im Spanischen oder im Französischen, gibt es keine Entsprechung dazu. Aber Sie haben gesagt, Kritik an der Regierung Netanyahu. Wie ist es für Sie als Jude in Deutschland in exponierter Position, als Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Kritik an der Regierung Netanyahu? Was tun Sie, wenn Sie danach gefragt werden? Kommen Sie da in Zwiespalt?
Ja, das ist in der Tat wirklich ein Kraftakt, weil ich kann nicht tun, als ob ich mit allem glücklich bin, was gerade seit Jahren in Israel passiert. Das habe ich als Jugendliche immer kritisiert, stärker seitdem ich selber im Militär war. Natürlich ist es ein Teil von mir, der klare Absage zu der Besatzung von Westjordanland. Ich finde das absolut aus jüdischer und israelischer Sicht eine absolute Katastrophe. Die Siedlungspolitik, das hat überhaupt keinen Mehrwert in dieser Politik und im Gegenteil, das schadet die israelischen Interessen. Aber wenn ich das in Deutschland laut und deutlich sage, dann bekomme ich oft Beifall aus der falschen Seite und das gefällt mir nicht.
Der nächste Begriff, christlich-jüdische Tradition oder auch christlich-jüdisches Abendland.
Auch wiederum ein Begriff, der erstmal unverdächtig erscheint. Was konnte dran?
Klingt doch ganz gut.
Ja, es klingt gut, sehr inklusiv. Zum einen, Muslimen werden hier ganz bewusst ausgeklammert. Zum anderen frage ich mich, ob es wirklich in der Geschichte sowas gab, gerade nach...
Sie müssen es eigentlich wissen, Sie haben das studiert.
Also es gab sicherlich Zeiten, wo sehr gute Zusammenleben zwischen Juden oder deutsche Juden und nicht deutsche Juden hier gab, gerade in der Zeit der Emanzipation und Aufklärung. Trotzdem, das wurde ganz bewusst bekämpft und gelöscht. Und das jetzt im Nachhinein so tun, als ob es einfach so weitergeht, das hat eine unangenehme Beigeschmack.
Mhm. Nächster Begriff, Pinkwashing.
Ja, ich finde, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen vielleicht den Begriff nicht. Das ist der Vorwurf an Staat Israel, dass durch ihre Toleranz gegenüber Schwule und Lesben die Verbrecher der Besatzung dann unter den Teppich gekehrt werden. Auch wiederum frage ich mich hier in diesem Zusammenhang, wird dieser Vorwurf anderen Staaten gemacht? Also warum wird eine Offenheit gegenüber Schwule und Lesben zu einem Vorwurf gemacht? Also statt zu sagen, diesen Bereich finden wir gut und wir freuen uns, dass ein Land Israel so eine offene und vielfältige Haltung hat und wir kritisieren nach wie vor die Besatzung, dass wir sozusagen das Kind mit dem Wasser geschüttet.
Mhm. Vielen Dank für diese Begriffsdefinitionen und Erklärungen und auch Enthüllungen und klarzumachen, wie verschleiernd manche Begriffe sind. Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Wie geht's weiter? Was sind die nächsten Pläne in der Bildungsstätte?
Ich denke nach wie vor, die große Herausforderung der politischen Bildung ist die digitale Zeitalter. Da sind wir, machen uns unsere ersten Schritte. Zum Beispiel in unserem Lernlabor, der sehr Hightech ist, mit verschiedenen digitalen Spielen. Aber das ist nur der Anfang. Was ich merke, dass Jugendliche heutzutage eine so große Schere haben zwischen ihrer privaten Realität, die sehr stark digitalisiert ist, und ihr Schulalltag, der immer noch, würde ich sagen, ich hoffe, ich trete niemand zu nah, noch in der Steinzeit ist. Und wir haben es vorgenommen, strategisch, gerade basiert auf die Formate, dass die Jugendlichen aus ihrer Freizeit kennen, Bildungsformate zu entwickeln. Wir sind gerade dabei, digitale Simulationen zur Bekämpfung von Radikalisierung zu entwickeln, zum einen. Und zum anderen ein ganz spannendes Projekt ist ein Projekt, wo wir mit Mitteln der Virtual Reality, kann man sich so vorstellen, mit dieser Virtual Reality-Brille, die man so aufsetzt, wie man aus der Science-Fiction-Film kennt.
Also wie eine 3D-Brille früher.
Genau, so eine 3D-Brille, die die ganze Umgebung, aber so der Unterschied, es wird kein Film gezeigt, sondern man ist praktisch innerhalb einer Realität, die nicht existiert. Und mit diesen Mitteln wollen wir Jugendliche zum Thema Zivilcourage arbeiten. Also wie kann ich einer Person helfen, die im Not ist? Oder wie handele ich in bestimmten Situationen? Da sind wir auch in einem ganz spannenden Projekt. Also kurz gefasst, wir wollen stärker mit diesen digitalen Mitteln dann mit Jugendlichen arbeiten.
Und Ihre persönlichen Pläne? Sie sind jetzt 42, seit 8 Jahren Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Wollen Sie noch mal was ganz anderes machen? Vielleicht in die Politik gehen?
Nein, ich bin sehr als Pädagoge sehr, sehr glücklich. Und solange ich merke, dass ich immer noch innovativ denken kann und das fordert mich heraus in meiner Arbeit, dann suche ich keine weitere. Ich hatte über diese 8 Jahre immer wieder Angebote erhalten, hättest du Lust, das oder das zu machen. Die Bildungsstätte ist inzwischen so ein drittes Kind von mir geworden. und ich werde das Kind nicht so schnell loswerden, glaube ich.
Wunderbar, wunderbar. Schönes Schlusswort. Meron Mendel, eine letzte Musik haben Sie mitgebracht. Was haben Sie ausgesucht?
Ja, letzte Musik, aber kommt ganz, ganz zu meiner Kindheit. Leonard Cohen. Ich bin aufgewachsen, meine Eltern hatten so eine alte Schallplatte. Es waren nur 4 Schallplatten, davon eine war von Leonard Cohen. Großartiger Sänger. Und ich habe heute mit großer Mühe doch die Qual der Wahl auf Everybody Knows genommen. Everybody Knows ist aus meiner Sicht ein revolutionärer Lied, der aber sehr zurückhaltend ist. Everybody Knows, the poor stay poor. Everybody Knows, the rich get rich. Das bringt sehr viel Stoff zum Nachdenken.
Vielen Dank, das war Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Das war der Doppelkopf auf HR2 Kultur. Mein Name ist Klaus Walter. Viel Spaß mit Leonard Cohen.
Vielen Dank.
That the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over, everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed, the poor stay poor, the rich get rich, that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking.